Die Gegensprechanlage.
Der österreichische Mythos vom Fußballland Österreich, dessen Versagen und das verdrängte Siegen, immer gekoppelt mit Lieblingsgegner Deutschland, wurde von dem Historiker Gerhard Urbanek mit seiner kürzlich abgeschlossenen Dissertation aufgearbeitet. Die Arbeit trägt den Titel Österreichs Deutschlandkomplex – Paradoxien in der österreichisch-deutschen Fußballmythologie. Der Deutschlandkomplex, entwickelt und lautstark von den österreichischen Medien vertreten, reicht weit zurück. Um genau zu sein, mindestens bis Austerlitz, als die Preußen den Habsburgern Anfang des 19. Jahrhunderts gegen Napoleon in der Dreikaiserschlacht nicht zu Hilfe eilten, oder der Schlacht von Königsgrätz, als die Preußen Ende des 18. Jahrhunderts den Österreichern die Nordprovinz Holstein etc. wegnahmen, oder als während der Parlamentssitzungen in Frankfurt während der Märzrevolution die Deutschen Erzherzog Johann und mit ihm Österreich als gleichberechtigten Partner an die Wand spielten. Eine historische Dolchstoßlegende folgt der nächsten. Im Sport und insbesondere im Fußball ist diese Entwicklung der Abneigung und des Unterlegenseins Österreichs gegenüber dem Nachbarland besonders stark konstruiert. Eine konstruierte Krise, die über nun bald ein Jahrhundert herangezogen wurde. Oder wie Urbanek schreibt, Zitat, der Umgang des österreichischen Fußballs mit seiner Geschichte ist symptomatisch für seine aktuelle Krise. Eine mythenüberfrachtete, anekdotenhafte und lückenhafte Historiografie durch Journalistengenerationen, die unter Patronanz des österreichischen Fußballbundes ihre Rolle als Historiker ungehindert spielen durften und dürfen, musste fast zwingend zu zahlreichen Missverständnissen und Widersprüchen führen. Zitat Ende. Eine Legende, eine Dolchstoßlegende. Die Gegensprechanlage traf Urbanek im Café Ritter, Otterkringer Straße, Ecke Wattstraße, dem ehemaligen Stammlokal von Ernst Happel, um uns mit ihm über die Entstehung dieser Mythen und Krisen zu unterhalten, historisch, aber auch über die augenblickliche Krise.
Voriges Jahr während der Euro-Promotion hat der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien unter dem bekannten Wunderteam-Gemälde von Professor Meissner, das im Museum der Stadt Wien hängt, den Text dazu geschrieben: Unser Wunderteam schaffte bei der EM 1954 den sensationellen dritten Platz. Also das sind drei Fehler in einem Satz. Das Wunderteam hat 1934 bei einer WM, also bei einer Weltmeisterschaft, den vierten Platz gewonnen. Den dritten Platz hat die nächste Generation 54 in der Schweiz gewonnen. Das war das erste Beispiel. Und das zweite ist Roland Giertler, der bekannte Soziologe, den ich an sich sehr schätze, weil er sich mit dem Hooligan-Thema auseinandergesetzt hat, schreibt in der Krone, wo sonst, Walter Zehmann, der berühmte Tormann von Rapid, der Tiger von Glasgow, war 1954 bei der WM leider verletzt und konnte deswegen nicht spielen. Vielleicht wäre sonst Österreich Fußballweltmeister geworden. Ne? Das ist Unsinn, das ist ein Fauxpas vom Herrn Giertler. Der Zehmann war selbstverständlich in der Schweiz 1954 dabei und er spielte gegen Deutschland und bekam da 6 Tore. Also Österreich ist nicht Weltmeister geworden, weil der Zehmann nicht dabei war, sondern weil er dabei war. Ne?
Aber nicht nur auf österreichischer Seite wird unachtsam mit der eigenen Geschichte umgegangen.
Deutschlands sogenannter Fußballprofessor, der Dietrich Schulze-Marmeling, hat in seinem Buch geschrieben über das Spiel in Gijón 1982, wo er schreibt, bei diesem legendären Spiel hatten Österreich und Deutschland einen Nicht-Angriffspakt geschlossen, bei diesem legendären Spiel, das 1:1 endete. Ne? Also der Mann hat vollkommen vergessen, dass Deutschland dieses Spiel 1:0 gewonnen hat. Dieser Nicht-Angriffspakt ist für ihn im Hinterkopf zu einem Unentschieden geworden. Also Deutschlands Fußballprofessor hat uns praktisch einen Punkt geschenkt.
Wie ist es nun aber zu diesen Mythenbildungen gekommen? Wie sah die Ausgangslage dieser österreichisch-deutschen Fußballrivalität aus?
Die alte Rivalität wurzelt eigentlich schon in einem Konflikt aus der Fußballsteinzeit, wenn man so will. Im Jahr 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm hat damals der österreichische Teamchef, der Hugo Meisel, dem deutschen Fußballverband einen englischen Star-Trainer ausgespannt, einen gewissen James Hogan. An sich wollte der DFB den engagieren, wollte sich über den Referenzen einholen, hat natürlich ausgerechnet den Hugo Meisel gefragt und der hat nicht lang gefackelt und hat den selber engagiert. Und dann bei der direkten Begegnung im Rasunda-Stadion in Stockholm damals traf Österreich auf Deutschland und bei diesem Spiel hat sich damals der deutsche Tormann Albert Weber verletzt und den damaligen Regeln zufolge durfte kein Spieler ausgetauscht werden. Und es musste also der Mittelstürmer, der Berliner Mittelstürmer, Warpitzki hat er geheißen, musste ins Tor gehen. Und Österreich, die Mannschaft bestand damals so fast zur Hälfte aus Spielern des DFC Prag. Es war noch eine Mannschaft der Monarchie und die Prager waren damals die beste Fußballmannschaft der österreichisch-ungarischen Monarchie. Österreich gewann 5:1. Und daraufhin waren wir in Deutschland auf Österreich sehr böse, weil man einen Spieleraustausch nicht zugestimmt hat, obwohl das durchaus regelkonform war. Also die Anfänge basieren eigentlich schon auf einer Paradoxie. Die konzilianten Österreicher haben beinhart auf das Reglement gepocht und die rigiden Deutschen haben Kulanz erwartet.
Doch unsere elf Burschen stehen jetzt wie ein Fels in der Brandung.
Und der zweite Knackpunkt war also der Themenkreis oder der Konfliktkreis um den Amateurfußball bzw. Profifußball. Österreich hat den Profifußball 1924 eingeführt und in Deutschland war das genaue Gegenteil der Fall. In Deutschland haben die alten Funktionäre, die Herren, die was also der Weimarer Republik nicht sehr aufgeschlossen gegenübergestanden sind, die waren also beinhart auf das hehre deutsche Amateurideal eingeschworen und haben aufgrund dessen, für sie war also der Profifußball dekadent, nicht eines deutschen Mannes würdig und vor allem er war jüdisch aus ihrer Sicht. Das ist also bereits eine antisemitische Komponente, kommt da bereits ins Spiel.
Wieder eine Minute später.
Zwischen 1924 und 1931 wurde kein Länderspiel gegeneinander gespielt. Auch Vereinsmannschaften durften in Österreich nicht spielen aufgrund dieser Profibestimmung. Erst 1931 treffen dann die beiden wieder aufeinander, weil Deutschland hat diese Position nicht lange durchgehalten, weil der Profifußball hat sich überall durchgesetzt, in der benachbarten Tschechoslowakei, in Ungarn, auch in Südamerika drüben, in Frankreich, in Spanien. Nur Deutschland ist also eisern auf seiner Position beharrt.
Und es heißt 3:1, ein Hoffnungsschimmer am Fußballhorizont. Die österreichischen Schlachtenbummler sind von den Sitzen hochgefahren.
1931 im Berliner Grunewaldstadion gastiert das Wunderteam, das sogenannte, 5:0. Ne? Und dann kommen die Deutschen nach Wien im September 31, 6:0.
Am Anfang ist der Untergangsmythos in der österreichischen Fußballhistorie also nicht analog zu anderen historischen Schlachten zu lesen. Obwohl heute sich sportliche Wettstreite in Medienberichten oft wie Schlachtenberichte hegemonialer Geschichtsschreiber ausnehmen. Wann schlägt es um? Vielleicht ist das sogenannte Anschlussspiel 1939 einer der Wendepunkte. Oder ist Fußball außerhalb anderer gesellschaftspolitischer Ereignisse des jeweiligen Zeitraums zu lesen?
Natürlich gibt es die politischen Komponente ja auch. Ne? 1933 sagt der Österreicher ein Länderspiel gegen Deutschland ab. Da ging es darum, bis dahin haben österreichische Clubmannschaften in Deutschland sogenannte Lehrspiele, die hießen wirklich so ausgetragen, wo sie so den deutschen Fußballclubs gelernt haben, wie man Fußball spielt. Ne? Und das haben dann die Nationalsozialisten unterbunden. Die haben gesagt, erstens einmal den Österreichern zahlt man das nicht mehr. Die haben natürlich Geld dafür bekommen. Und sie dürfen nur wieder bei uns solche Lehrspiele abführen, wenn sie sich zu einem Länderspiel verpflichten. Nicht? Und das ist dann nach langem Hin und Her für Juni 1933 fixiert worden. Und dann kamen aber die berühmten Geschichten mit der 1000-Mark-Sperre von Hitler, dass deutsche Sportler in Österreich nicht starten durften. Und die österreichische Regierung hat also diese Provokationen dann sich nicht mehr gefallen lassen und hat dieses Länderspiel in Frankfurt abgesagt, weil damals auch Zuschauerexzesse zu befürchten waren, weil das Ganze zu einer nationalsozialistischen Propaganda ausgeartet wäre.
zum Patreon, nationale Idioten. Sag so gut zum Schlüssel, die Verschwingung auf dem Boden. Findest du zum Häuser, wo die Gegenseite schauen. Denkst du an einen Opa, nimmst ein Stück davon. Schluck dein Kanner, bist du warm, bist du schlecht, ist von der Kacke. Wählen sie die Nummer, die wir nehmen, wir haben alles da gemacht.
Dieses Spiel wurde angesetzt eine Woche vor der Volksabstimmung in Österreich. War an sich als Propaganda-Veranstaltung geplant, wurde fälschlicherweise mehrmals auch als Versöhnungsspiel tituliert, was es natürlich nicht war, weil man, wenn man sich versöhnen will, hat man vorher was angestellt. Also hat man vorher ein Schuldbewusstsein, es war kein Versöhnungsspiel. Die Mannschaft heißt da noch deutsch-österreichische Mannschaft, war in Wirklichkeit aber schon die Ostmark-Auswahl. Und die Österreicher, also die österreichische Auswahl, gewinnt dieses Spiel mit 2-0. Und die Überlieferung im österreichischen Fußballverbund, also in der offiziellen Geschichtsschreibung, lautet so, dass der Matthias Sindelar bei diesem Spiel auf rot-weiß-roten Dressen für die Österreicher bestanden hat und also nach seinem Tor zum 1-0 vor der Nazi-Tribüne getanzt hat. Ne? Das ist die Legende. Das stimmt aber nicht, das war nicht möglich. Erstens einmal zu dem rot-weiß-roten Dress, muss man dazu sagen, damals galt es auch schon, dass die Heimmannschaft immer also ihren Dress behält und die Auswärtsmannschaft einen Alternativdress hat. Ne? Und wenn man dieses Bild sieht, trägt der Herr Münzenberg den Dress der Heimmannschaft. Wir beide haben nämlich in Weiß gespielt in den 30er Jahren. Und er, der Sindelar, trägt den roten Dress. Also der konnte nicht auf Rot-Weiß-Rot bestehen. Rot-Weiß-Rot wurde den Österreichern zugewiesen, die Farbe. Ne? Und das Zweite ist diese Tafel, deswegen habe ich das vorher erwähnt. Früher war es im Stadion so, dann nachher auch heute bei den Leuchtschriften ist ja das nicht mehr so, dass immer der Name der Heimmannschaft oben gestanden ist im Wiener Stadion und der Name der Gastmannschaft unten. Ne? Und da ist es umgekehrt, da steht oben deutsche Nationalmannschaft und drunter deutsch-österreichische Mannschaft. Also die Deutschen haben sich damals schon sozusagen als Hausherren in Österreich gewähnt. Die Chimäre, es wäre ein Unentschieden wünschenswert gewesen, angeblich von höherer Stelle angeordnet. Auch das ist nicht nachzuvollziehen, weil die Nazi-Propagandaleute hätten es also aus jedem Ergebnis was gemacht. Bei einem Sieg der Deutschen wäre es eine Machtdemonstration gewesen, bei einem Sieg der Österreicher eine Beschwichtigung für die Wiener und bei einem Remis nur das ideale Ergebnis unter Brüdern. Dieses Anschlussspiel wird als Akt einer österreichischen Resistance völlig missverstanden. Natürlich gab es unter den Spielern auch unterschiedliche sozusagen politische Orientierungen. Sindelar, der Diskurs läuft ja nach wie vor. Es ist sowohl falsch, so wie es manche Zeitgeistautoren da sehen, in das rechte Eck stellen. Es ist aber genauso falsch, immer als Widerstandskämpfer hochzustilisieren. Das stimmt auch nicht. Er hat ein arisiertes Kaffeehaus bekommen, allerdings nicht, wie es geschrieben wird, der Standard hat das geschrieben, dass den Juden Grill unbarmherzig seines Vermögens beraubt hätte. Also arisiert war ich schon vorher, berauben konnte er niemanden. Zwei markante Beispiele, die was also eindeutig Nationalsozialisten waren. Das eine war der Hans Mock, lustigerweise, paradoxerweise der Kapitän der jüdisch geführten Austria, der dann 1938, also bei der Weltmeisterschaft in Frankreich sogar, von Sepp Herberger als Kapitän der großdeutschen Mannschaft nominiert wird. In der standen ja damals fünf Wiener in Frankreich. Und der zweite war ein Josef Epp, ein Stürmer des Wiener Sportclub, der bei der HJ war, aktiv und auch irgendwie seinen Verein, den Wiener Sportclub, ein bisschen repräsentiert. Auf der anderen Seite gibt es einen Fußballer, von dem sind Widerstandsaktivitäten dokumentiert. Das ist der Ernst Steuersballen, ein Austria-Spieler. Der ließ sich also in einem Simmeringer Vorstadtbeisel die Hand brechen, um den Wehrdienst zu entgehen. Das haben damals viele junge Männer gemacht. Die Sache ist damals aber auch aufgeflogen. Steuersball kam vor das Wehrmachtsgericht, wurde aber nur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, während dem derjenige, was ihm bei dieser Selbstverstümmelung geholfen hat, zum Tode verurteilt worden ist.
Während des Nationalsozialismus verschmilzt der Opfermythos, der David-gegen-Goliath-Mythos, mit dem Selbstbild der Nation. Fußball als nationale Selbstwahrnehmung. Schön, wenn das eine Lösung zu den paradoxen Geschichtsschreibungen wäre.
Thorberg schreibt von der vernichtendsten Niederlage seit Königgrätz. Das 54er Jahr in Bezug auf Deutschland. Ne? Das ist das berühmte Spiel in Basel, was 1-6 verloren geht. Da haben sich ja auch Legenden gebildet. Also man hat, die österreichische Presse hat damit spekuliert mit Dingen, dass Deutschland mit irgendwelchen Wunderschuhen von Adidas gespielt hat, dass der Adidasler den Deutschen die Schuhe gegeben hat und nicht den Österreichern. Nona. Es wurde fantasiert von irgendwelchen geheimnisvollen Doping, der eigentlich nur darin bestand, dass es Traubenzuckerinjektionen beim Frühstück damals bereitstanden. Das war damals eigentlich fortschrittlich, aber Traubenzucker ist nie ein Doping. Was noch dazugekommen ist, das war damals eine irgendwie typisch österreichische Konstruktion. Es wurde damals den österreichischen Spielen unterstellt, sie seien von deutschen Wirtschaftskreisen bestochen worden, dass sie verlieren.
Jetzt erfolgt die feierliche Übergabe des Pokals an Fritz Walter, den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft. Er nimmt den Pokal in die Hand, zeigt ihn seinen 10 Mitspielern und Deutschlands Hymne erklingt.
Nach den Lehraufträgen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gibt es anscheinend einen Abstieg nach 1954. Welche Rolle spielen hier die Medien?
Sie entwickeln sich dann nach 1958 auseinander. Deutschland geht sozusagen den Weg zum Weltklasse-Fußball. Nach dem WM-Gewinn und bei Österreich geht es rückwärts, weil sie sind ja dann 20 Jahre bis Córdoba nicht dabei. Ne? Und das macht sich schon bemerkbar. Deswegen ist ja dann diese Medienexplosion 78 mit Córdoba, wo sozusagen alles wieder frei wird, diese ganzen Emotionen. Ne? Das Ganze hat ja gegipfelt in der Wiener-Reportage, Ivernarisch. Ne? Das war ein Lustschrei einer Nation. Ne? Den Deutschen ist es eher, Córdoba haben wir jetzt erst gesagt, eigentlich eher wurscht.
In dem Jahrbuch 2004 zum 100-jährigen Bestehen des ÖFB steht dieser berühmte Satz drinnen: Mit der Niederlage in Neapel 1934 begann der Deutschlandkomplex der Österreicher. Auf diesen Komplex baut dieser Mythos Córdoba auf. 47 Jahre haben wir gegen Deutschland nicht gewonnen. Das muss man natürlich schon ein bisschen relativieren, weil diese 47 Jahre, da fällt einiges hinein. Da werden beharrlich Tatsachen ignoriert, wie zum Beispiel eben dieses Anschlussspiel, dieses Gewonnene.
Das wird ignoriert, 7 Jahre Nazi-Diktatur, weil da gab es kein Treffen Österreich gegen Deutschland, logischerweise. Ne? Da gab es nur die Ostmark-Auswahl. Es ignoriert vollkommen diese langen Spielpausen vor 38 und 45. Es ist zwischen 34 und 38 nichts gespielt worden, durch den Boykott schon von 24 bis 31. Nach dem Krieg findet die erste Begegnung 1951 erst in Wien statt, also 6 Jahre wurde auch noch nicht gespielt. Und zwischen 58 und 65 gab es wieder keine Begegnung. Also diese 47 Jahre schrumpfen zusammen auf ganz wenige Begegnungen. Letztlich ignoriert diese Aussage auch oder dieser Mythos die österreichischen Klub-Erfolge auf Vereinsebene. Ne? Eben Stichwort Lehrspiele. Ne? Eine der führenden Mannschaften Europas in den späten 40er und an frühen 50er Jahren war Rapid, die damals also nach einer Südamerika-Tournee also einige Innovationen mitgebracht haben. Neue Fußballschuhe, ein neues System, das sogenannte brasilianische, das 4-2-4, das was dieses WM-System abgelöst hat.
Neben diesen österreichischen Komplexen, wie sieht es auf deutscher Seite aus?
Deutschland hat auch einen Österreich-Komplex, der hieß Ernst Happel. Ne? Den ließen sie ja damals nicht Österreich trainieren, 1982, weil er damals den HSV gecoacht hat. Das hat der Hermann Neuberger damals, der DFB-Präsident, strikt untersagt. Nämlich auch aus dem Grund, weil Österreich und Deutschland in dieselbe Gruppe gelost waren. Ne? Dadurch kam es erst zu diesem Skandalspiel von Gijón. Österreich und Deutschland waren in dieser Gruppe eigentlich die klaren Favoriten. Es gab nur mit Chile und Algerien. Ne? Das Blöde war nur, Deutschland hat das erste Spiel gegen Algerien verloren. Österreich hat dann zweimal gewonnen, hat gedacht, das ist alles leiwand sozusagen. Und plötzlich ging es jetzt darum, dass Algerien auch Chile geschlagen hat. Die waren demotiviert, weil es gegen Österreich verloren haben. Und plötzlich hatten die jetzt beide, Deutschland hatte 2 Punkte, Österreich 4. Ne? Das heißt, Deutschland musste jetzt gewinnen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Und Österreich durfte aber nicht zu hoch verlieren, sonst hätten sie ein schlechteres Torverhältnis wie Algerien gehabt. Und so kam es zu diesen eigenartigen Spielen. In der 6. Minute, glaube ich, springt den Horst Rubesch, gerade einen Mann der feinen Fußballklinge, der Ball aufs Knie und der geht zufällig ins Tor. Und dabei blieb es. Und dann war nur mehr 80 Minuten Schlafwagenfußball.
Es gibt eigentlich keine einzige richtige Aktion zu schildern in dieser zweiten Hälfte. Es tut mir leid, ich muss das immer wieder wiederholen. Es ist ein Scheiberlspiel auf beiden Seiten.
Der ARD-Reporter bricht seine Berichterstattung ab und der Robert Seger sagt damals, glaube ich, im ORF, er weigert sich, dieses Spiel zu übertragen. So was hat er noch nie erlebt.
Das Match wird zweifellos in die Geschichte eingehen. Denn sowas hat es noch nie gegeben. Ich will hier den beiden Mannschaften ja wirklich nichts unterstellen, aber sie machen schon ein bisschen zu offensichtlich. Also, wenn dieses Match nicht geschoben ist, dann kenne ich mich im Fußball nicht mehr aus. Das darf nicht wahr sein. Jetzt Obermeier, Querpass, natürlich. Im Prinzip müsste man die Übertragung beenden, denn das Match geht sicherlich 1-0 aus. Hui, jetzt wieder Tumulte! Schlägereien im Zuschauerraum!
Was passiert, wenn bei sportlichen Großereignissen immer nur auf eine Begegnung zugespitzt wird, nämlich Österreich gegen Deutschland? Wenn dieses Duell das alleinige Zentrum der Medien wird und dass man sich selbst gerne in der David-Rolle porträtiert sieht. Urbanek schildert, wie sich die Österreicher wallig heroisch auf den 3. WM-Platz spielten und dennoch schändlich ausgepfiffen wurden, nur weil sie ausgerechnet den Deutschen auf den Leim gingen.
Der Fritz Walter, der deutsche Mannschaftskapitän, war ja auch ein cleverer Bursche, gefernster Hund, würden wir in Wien sagen. Die haben damals die 7-5 der Österreicher, diese berühmte Hitzeschlacht von Lausanne gesehen und haben nachher, das hat mir der Turl Theodor Wagner, ein alter internationaler österreichischer Fußballer, mit dem ich interviewt habe, der bei diesem Spiel dabei war und damals innerhalb von 10 Minuten 3 Tore geschossen hat, er hat gesagt, damals ist der Fritz Walter in die Kabine gekommen und hat gesagt, ihr Österreicher, ihr habt so super gespielt, ihr seid unschlagbar, ne? Also er hat ihnen also so quasi die Rolle der Unschlagbaren zugeschanzt und unsere sind da plump und prompt in die Falle getappt und haben sich also clever ausblöffen lassen. Ne? Und das ist in der Presse natürlich auch hochgeschaukelt worden. Ne? Österreich war leicht favorisiert, Deutschland war ja damals eigentlich als ein völlig ungesetzter Typ. Ne? Bei einer Umfrage vor dem Bewerb von den 16 Trainern hat kein einziger auf Deutschland damals getippt.
Man vergisst natürlich schon eines, dass 54 trotzdem noch immer das beste Ergebnis war, was Österreich eher erzielt. Sie sind ja dann Dritter geworden. Immerhin im Spiel gegen den regierenden Weltmeister Uruguay. Ne? 3:1. Dieses Deutschland 1:6 hat eigentlich alles andere übertüncht. Ne? Sie haben ja eine super WM gespielt. Ne? Aber ausgerechnet auf den 1:6 haben sich alle aufgehängt. Ne? Der Happel wurde in Grund und Boden verdammt. Es hat damals eine irrsinnige Pressekampagne gegeben. Den haben sie verrissen in allen Zeitungen. Ob Boulevard oder Parteizeitungen, ganz wurscht. Der war ja damals dann so gekränkt, dass er sofort nach Paris gegangen ist.
Laut Urbanek hat diese Mythenbestätigung erst und immer im Nachhinein stattgefunden.
Zur Zeit selbst nicht. Da war durchaus Selbstbewusstsein da. Ne? Diese 47 Jahre, ich sage, das ist ja erst jetzt entstanden, im 100-Jahre-Jahrbuch, ne? Steht das drin. Ne?
Abschließend?
Es ist ja kein Grund vorhanden zu diesem Komplex. Ne? Warum das die Medien tun, weiß ich nicht.
Neben seinen Untersuchungen zu den Paradoxien und der medialen Berichterstattung im und zum österreichischen Fußball hat Gerhard Urbanek auch zu Österreichs Olympia-Auftritt von 1948 gearbeitet. Die Gegensprechanlage bedankt sich. Baba, Glück auf! Ole, ole und bis zum nächsten Mal wünscht das Team von Ruby Sirker und Wolfgang Meisinger.